Nadine Vicentini ist seit April 2021 Geschäftsführerin von Bayern Design, dem internationalen Kompetenzzentrum für Gestaltung in Bayern und Veranstalterin der Munich Creative Business Week, Deutschlands größten Design-Event. Davor war sie fast 20 Jahre in Markenstrategie und Kommunikation tätig und fungierte als Sparringspartnerin für Marken wie Audi, BMW, Lamborghini, MAN, Osram und vielen weiteren. Welchen Beitrag Design zur regionalen Wirtschaft leistet, besprechen wir mit ihr in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dutkin.
Liebe Nadine, schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir beginnen unseren Podcast ja immer biografisch mit der Frage, ja, wie man zu dem gekommen ist, was man geworden ist. Oder in deinem Fall, wie bist du überhaupt zum Design gekommen?
Bei mir tatsächlich gar nicht so der ganz gerade einfache Weg, sondern über viele Umwege, viele Seitumrandungen. Ich habe nämlich eigentlich Musik und Physik studiert, also so eine ganz andere Mischung, und bin dann über einen Master bei Medien und Kommunikation gelandet und kulturelle Studien und dann tatsächlich am Anfang Marketing in Medienunternehmen, habe ich gemerkt, boah, die gestalterische Komponente, die finde ich unglaublich spannend, und bin dann bei einer großen Markenagentur gelandet und habe da ein, ich nenne es jetzt mal Praxisstudium nochmal gemacht, weil die 7 Jahre, wo ich da gearbeitet habe, da durfte ich dann sehr, sehr tief eintauchen in das Verständnis von Design auf all seinen Ebenen. Und ich habe da immer auf dieser strategischen Komponente gearbeitet. Also ich bin selber keine Designerin, sondern ich bin vor allem eine leidenschaftliche Design-Befürworterin, nenne ich es jetzt mal. Genau.
Hast du dich dann relativ schnell von der Physik und Musik verabschiedet oder?
Die Physik tatsächlich schon. Also ich habe es bis zum ersten Staatsexamen tatsächlich gemacht, die Kombi. Aber die Musik ist etwas, die wird hoffentlich immer Teil von mir sein. Aber jetzt ist es eben nicht ein berufliches Thema, sondern ein ganz leidenschaftliches, privates Thema.
Und du spielst auch ein Instrument?
Ja, ich spiele die Klarinette.
Okay, und dann eher so Jazz oder zeitgenössisches, oder es gibt ja auch ein bisschen Klassisches in der Klarinette?
Also ich komme tatsächlich aus der klassischen Welt, ne, so die alle Mozart-Klarinettenkonzerte hoch und runter. Aber mittlerweile mache ich ganz wenig Klassik. Ich spiele in einer Band, G-Rec und die Landler-Geschwister nennt sich das. Das ist so eine Mischung bayerische Volksmusik, ganz anders interpretiert, jazzig, blues. Also es ist auch ein bisschen trashig manchmal, aber macht unheimlich viel Spaß. Also dementsprechend dieses Thema freier zu spielen, weil du Jazz angesprochen hattest, wird für mich immer wichtiger, weil es auch so eine, es hilft mir in meiner Arbeit auf einer anderen Ebene tatsächlich.
Finde ich gerade total spannend, weil ich die Facette noch überhaupt nicht kannte, und wo du gerade eben sagtest, es hilft mir in meiner Arbeit, man das ja schon als Metapher auch für Transformation nehmen könnte. Ob das jetzt die bayerische Volksmusik ist, die ja anscheinend radikal neu interpretiert, vielleicht auch die Offenheit für das Trashige, also einen anderen Begriff von Wertigkeit und das Improvisieren. Vielleicht kannst du das, was ich da jetzt mal theoretisch rausgedeutet habe, mal übersetzen, wo das in der Praxis tatsächlich zutrifft. Was heißt das, wenn du sagst, es hilft mir in der Arbeit?
Ich glaube, das hilft mir vor allem in Dingen loslassen im Kopf und immer auch wieder sagen, okay, wir fangen neu an ein Stück weit und bauen auf Bestehendem an und versuchen, das irgendwie neu zu interpretieren. Es ist aber, und das war mir jetzt gerade vor allem wichtig in diesem Ableiten für die Arbeit, es kommen so unterschiedliche Akteure, Akteurinnen zusammen, und wir gestalten etwas zusammen, wo wir auch noch gar nicht wissen, wo wir eigentlich dann am Ende landen. Und ich finde, so eine Grundhaltung würde uns in vielem sehr gut tun und wäre total wichtig, einfach zu sagen, ja, wir wollen, müssen noch nicht in welche Richtung, wir haben auch Spaß dabei, muss ja nicht immer alles so ernst und verbissen sein und es entsteht was ganz, ganz Neues, was sehr begeistert. Also unsere Konzerte sind sehr beliebt, also wir sind vor allem, wir leben aus dem Live-Moment, ja, und haben da, glaube ich, einfach auch eine große Begeisterung bei dem Zuhörenden. Aber ganz lustig, da müssen wir gerade so viel über die Musik sprechen.
Genau, weil dann lass uns das doch nochmal auf Bayern Design übertragen. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen wissen ja auch nicht, was Bayern Design ist. Man versteht, es ist in Bayern und man versteht, es hat was mit Design zu tun. Man ahnt vielleicht nicht sofort, dass das eine Einrichtung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums zur Förderung des Bruttosozialprodukts ist. Fragezeichen.
Ja, genau. Ich würde es, glaube ich, mit meinen eigenen Worten nochmal so ein bisschen anders formulieren. Also stimmt, Bayern ist im Wort drin. Wir sind institutionell gefördert. Also wir sind eine eigene GmbH und das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt uns seit über 20 Jahren. Und es hat was mit Design zu tun. Wir selber machen kein Design. Das werden wir nämlich tatsächlich auch sehr oft gefragt. Was seid ihr denn für eine Agentur? Und macht ihr eher Modedesign oder macht ihr eher Produktdesign? Nein, es geht wirklich darum, dass wir versuchen zu erklären, was dieses Designkonstrukt eigentlich ist, weil da jeder irgendwie so eine ganz unterschiedliche Vorstellung hat. Und ohne es zu bewerten, manchmal eine sehr enge Vorstellung von Design. Und wir wollen dann durch dieses Erklären vor allem aufzeigen, was steckt denn da für Möglichkeiten drin für jeden Einzelnen, für Unternehmen, deswegen Wirtschaftsministeriumsförderung, aber eben vor allem auch für unsere Gesellschaft. Und der zweite ganz wichtige Part ist, neben diesem Vermitteln, neben diesem Erklären, neben diesem Aufzeigen, bringen wir natürlich die verschiedenen AkteurInnen zusammen. Und eben nicht nur die Designschaffenden selber, sondern die Wirtschaft, also Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen, die Politik, Verbände, Institute, also auch die Wissenschaft ist ganz stark mit Bildungsinstituten, also Hochschulen und so weiter dabei. Weil ich glaube, gerade heute entsteht etwas zwischen den Disziplinen und nicht in den Disziplinen. Also es braucht so diese Verbindung.
Mich würde doch nochmal interessieren, wie du da hingekommen bist. Also jetzt, ich stelle mir dieses Arbeiten in diesen großen, mittelgroßen Agenturen für die ganz großen Marken ja sehr kleinteilig vor und eben vielleicht nicht immer so in diesem Zusammenspiel, das du gerade beschrieben hast. Und dann bist du da sozusagen irgendwie weiter, vielleicht auch schon ein bisschen breiter, Fragezeichen gegangen in diese strategischeren, freiberufliche Tätigkeiten. Und dann hier bei Bayern Design gelandet. Kommt das vielleicht auch aus so einem sozusagen Anspruch, den du irgendwann oder der sich bei dir quasi an Design entwickelt hat? Oder ja, wie ist das entstanden? Folgt es sozusagen einer Logik oder ist es auch einfach vielleicht eine Karrierelaufbahn sozusagen, die man halt einschlägt?
Also es war wahrscheinlich auch ein Stück weit Zufall. Jetzt könnte man philosophisch werden, ist das wirklich ein Zufall gewesen, aber das lassen wir mal. Weil ich muss gestehen, ich kannte Bayern Design vorher nicht. Ich kannte die Munich Creative Business Week, weil im Agenturkontext hast du natürlich, wenn du in Bayern aktiv bist oder gewesen bist, war das ein wichtiges Event. Und als ich davon erfahren habe, dass es diese Position gibt, habe ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und habe gedacht, wow, was für eine tolle Möglichkeit, für dieses Thema die Fahne hochhalten zu dürfen und einen anderen Beitrag leisten zu können in diesem großen Konstrukt. Und ich muss auch gestehen, ich bin bestimmt auch ein bisschen blauäugig reingesprungen. Da habe ich mir gedacht, ja, was bedeutet das denn, Lobbyarbeit? Und dass es viele Fragestellungen sind, wo du auch tatsächlich immer wieder von vorne anfängst im Erklären, hätte ich auch nicht gedacht, aber es macht unglaublich Spaß und ich finde es wahnsinnig bereichernd. Genau.
Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wo du sagst, da hat vielleicht sogar mit eurer Unterstützung die Design
in Bayern was besser gemacht oder durch Design wurde etwas besser. Ob das jetzt ein Unternehmen ist, das einen neuen Weg gefunden hat oder ein Produkt, bei dem wir das irgendwie gar nicht vor Augen haben, dass das auch eine Designleistung ist, weil es uns so selbstverständlich ist. Also wo jetzt sozusagen mal jenseits dessen, klar, BMWs, hast du ja auch beraten, verkaufen sich besser, wenn sie gut aussehen, und dann kann man sich drüber streiten, was sieht gut aus, sondern irgendwie was anderes, wo das deutlich wird.
Also wir sind mit sehr, sehr vielen Unternehmen im Austausch. Das Spannende finde ich auch immer wieder, wenn ich die Geschichte von Bayern Design erzähle, wir haben nächstes Jahr 40 Jahre Jubiläum, dass der Impuls wirklich aus den Unternehmen eben kam und gar nicht aus den Designschaffenden, weil die gesagt haben, es braucht mehr Sichtbarkeit für das Thema, damit vor allem andere Unternehmen davon lernen können. Also der Graf von Faber-Castell beispielsweise, der war da so ein ganz extremer Treiber und hat sich extremst dafür eingesetzt. Und Beispiel, weil du jetzt natürlich am liebsten so was ganz Konkretes hättest, wir haben letzte Woche mit der IHK, das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Partner für uns, weil die natürlich auch so eine wunderbare Vermittlerrolle einnehmen, in der Nähe von Regensburg bei Krones. Das ist ein Getränke, wie formuliere ich das jetzt richtig? Ein Produzent, also Maschinenproduzent für Getränke. Lieferungen, also alles, was sozusagen
so Abfüllanlagen.
Abfüll, vielen Dank, dieses Wort ist mir nicht eingefallen. Und die haben seit vielen Jahren ein Design Lab, weil die sich sagen, sie möchten ganz bewusst alle Neuerungen, alle Maschinen, alles, was jetzt zum Beispiel auch auf einer technologischen Ebene passiert, Stichwort KI, immer wieder aus dieser Mensch-Maschine-Interaktion betrachten und eben immer wieder schauen, das muss ja nachher für den Benutzer, für die Benutzerin wirklich auch einen Mehrwert darstellen. Was passiert da? Und ich finde, das hat man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt auf dem Schirm, dass so ein Unternehmen ein eigenes Design Lab hat und sich wirklich auch die Kappas gönnt. Ne? Das ist ja auch absurd, dass man da schon wieder sagt, man gönnt sich diesen Luxus, sich wirklich mit diesem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist, merkt man einfach auch ganz eindeutig an der Qualität der jeweiligen Produkte, aber auch an der Kultur, die in so einem Unternehmen gelebt wird.
Wir sprechen bestimmt gleich noch über die ganzen Events, die ihr macht und auch die Creative Business Week. Aber mich würde trotzdem da auch an der Stelle nochmal interessieren, durch was auch immer für Austauschformate sozusagen, als auch nochmal Frage an dich, was für Austauschformate ihr bereitstellt, weil ich verstehe das so, dass ihr hauptsächlich Austauschformate quasi kuratiert, werden auch wirklich so Kleinstbetriebe quasi adressiert und siehst du dann auch dort zumindest einen Impact, den ihr macht als Bayern Design auf jetzt, keine Ahnung, den Bäcker nebenan? Oder bleibt es dann meistens doch irgendwie in diesen mittelständischen, produktionsdeutschen mittelständischen Unternehmen?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich leider sehr unterschiedlich. Was wir aber schon feststellen, ich mache das ja jetzt auch seit 5 Jahren, das ist schon auch eine Herausforderung, weil du dein Gegenüber überhaupt erstmal dazu bringen musst, dass er dir zuhört, dass er dem Thema eine Bedeutung überhaupt schenkt. Und für diesen ersten Moment ist es meistens sehr, sehr hilfreich. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, dass man vielleicht gar nicht unbedingt über Design spricht. Also, dass wir sozusagen eher über so große Themen kommen. Wir beschäftigen uns auch viel natürlich mit den großen Megatrends, also mit dem, was uns in der Gesellschaft jedes Unternehmen beschäftigt, und kommen dann eigentlich gerne erst im zweiten oder dritten Schritt über das Thema Design. Wir haben viele Veranstaltungen, wo wir dann zum Beispiel Design im Titel auch ganz bewusst hatten. Das hat abgeschreckt, weil dann wirklich vor allem wieder diejenigen die Veranstaltung besucht haben, die mit dem Thema per se zu tun haben. Also ich sage immer so mit einem Schmunzeln, wir müssen vielleicht manchmal ein bisschen mehr trojanisches Pferd sein. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Aber von den Formaten auch da, es ist eine Klaviatur an unterschiedlichen und da sind wir bestimmt noch nicht am Ende. Also ich sage auch immer, im Team, das ist eigentlich genau das, was Spaß macht, immer wieder rauszukitzeln uns selber. Was ist es denn eigentlich, was vielleicht nochmal mehr überrascht, eben genau aus diesem Grund, weil per se jetzt uns nicht die Tür eingerannt wird. Na, es ist klar, es gibt natürlich gerade einfach sehr viele Themen, die uns alle umtreiben. Und die Verbindung dann zu Design oder Gestaltung ist für viele einfach nicht naheliegend.
Ist das auch der Grund, warum ihr für die Munich Creative Business Week Titel habt, die sozusagen auf den ersten Blick oder Motti, die auf den ersten Blick nichts mit Design zu tun haben? Also dieses Jahr ist es ja Playground of Possibilities und es geht um Zutrauen. Und letztes Jahr war es, glaube ich, How to Design a Community.
Vibrant Community,
genau. A Vibrant Community, also da ist der Designbegriff drin, aber es geht um Gesellschaft und gar nicht um das, wo man jetzt so ein klassischen Business-Driven Produktdesign-Verständnis verorten würde.
Also ein ganz klares Ja. Das ist genau der Grund, was nicht nur positive Resonanz hervorruft, ne? Weil dann natürlich auch viele sagen, ja, wo weiß ich denn, dass das hier jetzt eine Designveranstaltung ist? Und dann kommst du natürlich sofort wieder in diese Grunddiskussion, was ist denn eigentlich Design oder wo fängt es an, wo hört es auf? Wenn wir eben natürlich auch sagen, dass Gestaltung diesen breiten Kosmos einnimmt und diese große Bedeutung hat, dann ist es natürlich immer naheliegender, wenn ich wirklich gesellschaftliche Themen als Dach verwende und dann darüber eigentlich die Verbindung in die verschiedenen Designdisziplinen oder auch in diese Haltung aus der Gestaltung eigentlich kommt, die Verknüpfung schaffen.
Habt ihr Richtlinien, an die ihr euch halten müsst bei dem ganzen Freiraum, den du gerade beschreibst? Ich kenne ja manchmal auch sehr behördliche Vorgänge, jetzt ne, rein staatliches sozusagen Unterfangen. Es klingt so, als ob du sehr viel Freiheit hast oder ihr als Bayern Design sehr viel Freiheit habt, in dem zu vermitteln.
Also klar, gibt es natürlich irgendwie so den Grundrahmen, was, wenn du als gefördertes Unternehmen irgendwie agieren musst, kannst, einhalten musst, aber ich sag jetzt mal inhaltlich, haben wir hier irgendwo Holz, dass ich drauf klopfen kann? Also ist es bis dato tatsächlich so, dass wir das tun dürfen? Es gibt immer die Gespräche, es gibt immer den Austausch und ich erkläre und vermittle und natürlich gibt es tatsächlich auch dann mal Impulse auf einer anderen Seite. Also wir waren Anfang des Jahres auf der Internationalen Handwerksmesse vertreten, seit vielen Jahren wieder mal, weil da auch tatsächlich der Wunsch geäußert wurde, Mensch, wir müssen eigentlich mehr das Thema Design und Handwerk auch aufzeigen, was die gemeinsam haben. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir sagen, super, also sehr, sehr dankbar. Wir haben das Thema Kopf, Hand, Herz da gespielt. So ist das eher so ein gegenseitiges mal zeigen, was denn Themen, wichtige Themen sind. Also ich habe es bis dato wirklich immer nur als Bereicherung empfunden.
Wenn man dir zuhört, bekommt man ja schon das Bild von einem sehr weiten Designbegriff. Also wir hatten jetzt gesprochen über einen Abfüllanlagenhersteller, der sein Design Lab hat, wo es aber darum geht, dass die Maschinen wahrscheinlich schneller, besser, einfacher zu bedienen, sozusagen klassisch Profitmaximierung durch gute Gestaltung, viel jetzt mit How to Design a Vibrant Community, eher so ein Social Design Anspruch, wo es vielleicht gar nicht um was Ökonomisches geht. Jetzt hast du eben noch Handwerk mit reingebracht, also was ganz ja, so regional, lokal, klein, körniges. Gibt es dann auch irgendwann eine Überdehnung, dass man sagt, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, worüber ich spreche? Oder ist der Blumenstrauß einfach so groß und dass so viele Farben da reinpassen? Also wie positioniert man sich da und wo sind vielleicht auch die Grenzen, wo man sagen kann, dieses Narrativ von, ja, alles ist irgendwie Design und wir können alles gestalten und wenn wir es schön gestalten, ist halt besser, als wenn es nicht schön ist, wo das dann auch ins Leere läuft, weil es dann doch zu beliebig und zu gut gelaunt flach ist.
Also gebe ich dir total recht, die Gefahr besteht und eine meine sehr wichtigen Ansprechpersonen im Ministerium. Also da machen wir auch immer so unsere kleinen Witzchen drüber. Er sagt dann immer gerne, ja, ja, Frau Vicentini, für Sie ist ja alles Design. Ich weiß schon, Sie möchten natürlich am liebsten irgendwo das Thema Gestaltung in allen Facetten, was irgendwie uns umtreibt, unterbringen. Und ich glaube, das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr. Wenn du es so breit verstehst, wird es gerne schwammig und verliert dann vielleicht auch in der Wahrnehmung an tatsächlicher Kraft. Ich habe nur das Gefühl, in dem Moment, wo ich es jetzt ja zum Beispiel auch ins Deutsche übersetze, also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Mal Gestaltung gesagt, und wenn ich das auch meinem Gegenüber, wir nennen ihn immer sehr liebevoll unseren Unwissenden, mit Gestaltung in die Diskussion einsteige, dann geht in der Regel immer erstmal was ganz Großes auf. Und ach so, ach ja, so habe ich das jetzt noch gar nicht betrachtet. Aber auch da ist natürlich wieder ein Stück weit Gefahr, weil viele verwenden den Begriff Gestaltung. Also auch in der Politik hören wir ja gerade sehr, sehr viel. Wir müssen gestalten. Und ich glaube, da kommt natürlich auch immer wieder die Komponente aus dem Design, aus dem klassischen Designverständnis, zum Beispiel der Entwurf im auch wieder weiten Sinne mit dazu. Also ich glaube, es ist immer wieder dieses, wir öffnen es, wir verdichten es, und ich glaube aber, also ich würde es nicht aufgeben wollen. Gerade auch wenn man jetzt das ganze Thema KI, was auch wieder so ein großes Thema ist. Wir brechen es runter auf ein Wort oder zwei Buchstaben, ehrlich gesagt. Glaube ich, braucht es die große Definition von Design, um zu schauen, wie entwickelt sich das eigentlich, in welche Richtung. Und was ich immer auch ganz wichtig finde, du hattest jetzt auch die Munich Creative Business Week angesprochen, mit unserem Jahresmotto. Da haben wir ein Unterthema auch, das ja durch diese ganzen Tools, die wir mittlerweile haben, ein Stück weit jeder mehr Gestalter werden kann. Aber woran erkenne ich denn eigentlich noch die Qualität? Und woran erkenne ich denn wirklich auch, was ist gut? Und da brauche ich dann natürlich tatsächlich die ExpertInnen darin. Also es ist immer dieses schöne Öffnen. Wir alle sind irgendwo Gestalter im Herzen, aber es braucht trotzdem einfach noch diejenigen, die einfach die Expertise da drin haben und uns auch alle mitnehmen können. Du hattest ja auch Social Design angesprochen.
Vielleicht noch, wir sind ja ein Kunst-Podcast oder zumindest ein Podcast einer Kunstzeitschrift. Deswegen interessiert mich schon noch aus deiner Designperspektive, wie sich die Kunst dazu verhält und auch sozusagen, es gibt ja auch gerade in München sehr viele Institutionen, die Kunst genauso versuchen so zu vermitteln. Ich glaube, bei euch ist es ja nochmal deutlich eingreifender in die Gesellschaft, weil es eben in Unternehmen stattfindet, irgendwie vermittelbarer ist. Arbeitet ihr auch mit KünstlerInnen mit Kunst? Wie positioniert ihr euch da? Weil die Kunst ja auch einen ganz großen Anspruch hat, zu verändern. Und genauso wie dieser riesige Designbegriff, auch der Kunstbegriff existiert, der nicht nur sozusagen Art for Art's Sake versucht zu sein.
Also auf deine Grundfrage, ob wir mit KünstlerInnen zusammenarbeiten, ja. Und auch in der Gefahr, dass ich mich jetzt vielleicht in die Nesseln setze. Ich liebe es, darüber zu diskutieren. Brauchen wir den Unterschied zwischen Kunst und Design? Und was bringt uns diese Unterscheidung auch? Ich weiß von sehr vielen Designschaffenden, die sagen, ich möchte jetzt gar nicht mehr Designer genannt werden, sondern für mich ist der Artist irgendwie eine besonders wichtige Komponente. Und ich glaube, auch da ist das sehr dehnbar. Also ich finde künstlerische Freiheit unglaublich wichtig. Ich finde aber dann auch immer wieder den konkreten Anwendungskontext, um Themen vielleicht auch konkreter weiterzuentwickeln, ganz relevant. Und jetzt auch wieder die MCBW, also die Munich Creative Business Week, angesprochen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so künstlerische Installationen, die wir da auch haben im öffentlichen Raum, die helfen natürlich auch wieder eine Art von Interaktion mit der Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft. Ich bin da ja tatsächlich sehr, sehr offen. Aber es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, brauchen sich einfach gegenseitig in der Art und Weise der Sichtbarkeit.
Dann könnte man natürlich fragen, warum die Munich Creative Business Week, wie viele andere designwirtschaftliche Akteure auch, nicht vom Kultusministerium gefördert wird, sondern vom Wirtschaftsministerium. Weil anscheinend, und das ist dann doch vielleicht der zentrale Unterschied, die von außen herangetragene Erwartung, doch die ist, dass es irgendwie dazu beiträgt, Geld zu verdienen oder ökonomischen Mehrwert zu schaffen, was jetzt an den klassischen Begriff von bildende Kunst ja nie die oder höchst selten die Anforderung ist. Und hattet ihr da mal Bestrebungen, auch anders wahrgenommen zu werden? Oder gibt es auch Leute, die sagen, Creative Business Week ist, das ist nicht das, was wir machen. Wenn du von AkteurInnen sprichst, die sagt, ich bin Artist und Künstler, dann will er ja vielleicht nicht auf der Creative Business Week am Start sein. Wie geht ihr damit um?
Klar hören wir das. Also das wird auch gerne mal so als mal direkter, mal so ein bisschen indirekter als Kritikpunkt an uns herangetragen. Wollt ihr ja nicht das mal irgendwie anders nennen? Und ich sage, nee, ganz bewusst nicht. Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, dass vor 15 Jahren eben die Entscheidung kam, es zum Creative Business Week zu nennen. Und zwar, wenn man es auch so versteht, dass es nicht um Kommerzialisierung geht, sondern um eine Branche auch wahrzunehmen als auf Augenhöhe, ne, dass es eine Industrie ist, die extremst wertschöpfend unterwegs ist. Ich finde auch, es geht ja um eine Anerkennung von dem, was ich auch leiste. Ne? Also wir haben heute ja auch gehört, das Thema, welchen Wert haben eigentlich unsere Ideen? Ne? Also wie platzieren wir das eigentlich tatsächlich auch auf einer ökonomischen Ebene? Und ich finde, das sind ganz wichtige Diskussionen, weil wir ja auch oftmals hören, ihr habt ja so einen tollen Beruf, ihr habt ja so viel Spaß und Freude bei der Arbeit, ne? Und plötzlich ist das andere irgendwie nicht mehr so relevant. Also ich finde, künstlerische Freiheit und das Thema Business-Kontext ist kein Widerspruch in sich. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Facetten, die einfach da zu diskutieren sind. Und ich glaube, und das ist natürlich auch wichtig, weil wir viele Unternehmen haben, immer wieder auch aufzuzeigen, was bringt es dann auch tatsächlich der Wirtschaft, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich würde es nicht ändern wollen, auch wenn viele mir da so direkt schon den Wunsch geäußert haben.
Wir fragen zum Abschluss immer unsere Gäste nach dem Fantasiemuskel, aber ich glaube, der ist bei dir, das ist bei dir ein anderer, nämlich vielleicht so dieser Vermittlungsmuskel, also im Sinne von, wie kriegst du es immer wieder hin, ja, Kompromisse zu schlagen zwischen den Artists und den Designern und zwischen den Designern und den Verpackungsanlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass du noch einiges andere an Lobbyarbeit hast. Also wie trainierst du deinen Vermittlungsmuskel? Gibt es so einen Muskel?
Also ich würde ihn, glaube ich, gerne Fantasiemuskel benennen. Ja, irgendwie fühle ich mich da wohler. Auch wenn, natürlich, du hast schon recht, da steckt schon viel dahinter, Fantasievolles in der Art der Vermittlung. Ich bin ja halb Italienerin, halb Deutsche. Das bedeutet, ich bin aufgewachsen immer mit diesem, ich springe zwischen unterschiedlichen Perspektiven hin und her muss da auch gerne mal Bilder oder Meinungen, die wir von dem einen oder dem anderen haben, immer wieder beiseite schieben können und mich auf diese weiße Leinwand eigentlich zurückbesinnen können. Und ich glaube, da braucht es einen sehr starken Fantasiemuskel. Und ich glaube, du wolltest auch noch wissen, wie ich den trainiere, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich mit dem kompletten Gegenteil, mit sehr, sehr viel Ruhe für mich selber, um all das, was da so drin passiert, in meinem Kopf, im Bauch, einfach wieder klar sehen zu können. Ja, es ist ja schon alles sehr laut um einen herum dann.
Ich würde dich gern zum Abschluss nochmal challengen, weil du ja eben selber gesagt hast, du bist halb Italienerin und ich sag dann, und du bist halb Bayerin. Und wir alle haben dann, glaube ich, ein sehr präzises Bild, was bei jedem wiederum unterschiedlich sein kann. Aber bei dem Wort italienisches Design macht es bei jedem im Kopf irgendwas zwischen Versace und Ferrari entsteht ein Bild. Kannst du uns ein Bild evozieren von, was ist bayerisches Design?
Uff, auch das werde ich natürlich sehr oft gefragt. Bayerisches Design. Vielleicht um die Brücke wieder zum Anfang zu schlagen. Ich mache es jetzt einfach eher wieder auch über Gierig und die Landler-Geschwister. Da ist ganz viel Traditionelles, auch sehr viel Ruhiges, so wenn man jetzt auch an die Landschaft denkt. Und dann aber trotzdem immer wieder überraschend neu interpretiertes, also nicht stehen gebliebenes, sondern einfach immer wieder in eine neue Richtung geschaut.
Ja, liebe Nadine, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch.
Und danke den Zuhörerinnen.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.